Willkommen zur dritten Episode der Miniserie Menschen in CX. In diesen vier Episoden schauen wir auf Lebensläufe, die nicht immer linear waren, auf unternehmerische Verantwortung und wie man damit umgeht, auf Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, auf Vorurteile und Perspektivwechsel im Laufe des Lebens und vor allem darauf, wie all das die heutige Art zu arbeiten beeinflusst hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren von vier Episoden von CX Talks, die sich mit den Machern hinter CX in Dach beschäftigen. Ich bin Peter Pirner, freue mich, dass du mit dabei bist und ich präsentiere dir heute Matthias Grund von Ipsos Deutschland. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Nicht jedes CX-Problem ist ein Tool-Problem und nicht jedes Tool passt zu jedem Zeitpunkt. MoveXM hat verstanden, dass Organisationen auf ihrer CX-Reise an völlig unterschiedlichen Punkten starten, egal ob kulturell, strukturell oder datenseitig. Für Einsteiger bietet das neue, vordefinierte Paket einen schnellen, wirksamen Start ohne konzeptionelle Überforderung. Reife Organisationen hingegen profitieren von der hochintegrierten Enterprise-Lösung, die maximale Individualisierung, analytische Tiefe und Einbindung in bestehende Tech-Stacks ermöglicht. Ob niederschwelliger Einstieg oder komplexe Ausbaustufe, MoveXM liefert die passende Plattform für messbaren Business-Impact, effizient, bewährt und 100% DSGVO-konform. Alle weiteren Informationen zu den Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Bereits im vierten Jahr darf ich den CX Summit auf der Leitmesse der Insights-Industrie der SACSID in Wiesbaden inhaltlich begleiten und mitgestalten. Dabei geht es in vielen Vorträgen genau um die Schnittstelle zwischen Kundeninsights und Umsetzung. Die Bühne gehört den Strategien, den Konzepten, den Feedback- und Analysetechnologien. In dieser Serie geht es um etwas anderes. Es geht um die Menschen hinter diesen Vorträgen und Konzepten, die Macher und Gestalter von CX-Management-Systemen. Viele von ihnen kenne ich seit sehr vielen Jahren und habe sie persönlich außerordentlich schätzen gelernt. Es wird Zeit, sie euch vorzustellen. Heute spreche ich mit Matthias Grund, der bei Ipsos den Bereich CX und Mystery Shopping verantwortet. Matthias ist einer der wenigen Menschen, die in allen drei großen globalen Marktforschungsunternehmen gearbeitet haben, bei Kantar, bei der GfK und jetzt bei Ipsos. Das gibt ihm eine Perspektive, die nur wenige in der Branche haben. Wir reden darüber, was ihn in der Marktforschung hält und welche Brüche in seinem Lebenslauf im Rückblick Sinn ergeben. Es geht um Entscheidungen, die man zu spät getroffen hat, um Vorurteile, die sich als falsch erwiesen haben und um die Frage, wie schwierig es heute für Unternehmen ist, wirklich herausragenden Service zu liefern. Hallo Matthias, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Es geht diesmal ja ein bisschen um Menschen im CX-Management und obwohl wir uns ja seit deutlich mehr als 20 Jahren kennen, bin ich doch gespannt, wie du jetzt auf die Einstiegsfrage antworten wirst. Die stelle ich übrigens allen. Stell dir vor, du triffst auf einer Bahnfahrt jemanden, der dein idealer Kunde wäre und du hast genau 5 Minuten bis zur Ankunft. Was soll bei dieser Person hängen bleiben, damit er dich richtig einschätzen kann?
Ja, da sprechen wir über Liebe auf den ersten Blick, oder?
Also so wie es dir halt normalerweise immer geht.
Ja. Nein, also ist es natürlich schon, dass da auch der erste Eindruck zählt. Das ist natürlich, Wenn das für mich der ideale Kunde ist, das sind natürlich, ich sag mal, zwei Dimensionen. Das eine ist die persönliche Dimension. Ich meine, wie kommt man bei jemand an? Ich meine, da ist vielleicht auch ganz gut, wenn man erstmal mit der persönlichen Frage kommt und sagt, wie war denn die Reise, wie war die Fahrt, läuft so, wo gehen Sie gerade hin? Und dann, das ist natürlich mit 5 Minuten herausfordernd, aber was ich eigentlich insgesamt mit Kunden gern mache, dass ich mal frage, was ist denn gerade Ihr größte Herausforderung, wenn Sie an CX-Management denken? Und da sprudelt es aus jedem sofort heraus. Also das, weil jeder hat Herausforderungen, hat Themen in seiner Organisation, das Thema relevant zu halten. Das ist ja, meint man, dass es relevant ist, aber es ist eben nicht überall relevant. Und normalerweise wäre das der Weg reinzugehen. Aber wenn man nur 5 Minuten hat, dann muss man natürlich auch persönlich, glaube ich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Genau. Und was soll er da mitnehmen von dir? Wie möchtest du bei dem rüberkommen?
Ja, natürlich schon als ein Experte, der das Thema seit über 20 Jahren bearbeitet. Ich glaube, das ist schon etwas, was hängen bleiben soll. Aber auch jemand, der für das Thema brennt. Deswegen mache ich so. Habe ja auch andere Themen vorab gemacht und dann bin ich ja eben vor rund 20 Jahren auf das Thema gekommen. Ich mache seitdem, weil es geht um Menschen. Immer um Menschen, es geht um Kommunikation, es geht um Emotionen. Ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber Produkttests hätte ich jetzt nie machen können. Also das hätte mich nicht mitgerissen. Und von daher, ich glaube, wenn diese Leidenschaft rüberkommt, dann wird er sich wahrscheinlich an mich erinnern.
Das Interessante ist ja, wenn man jemanden trifft und man möchte mit dem zusammenarbeiten als Dienstleister, das muss in beide Richtungen funktionieren. Ja, ja. Und es gibt auch so absolute No-Gos bei Ansprechpartnern auf der anderen Seite. Wo sagst du, das ist jetzt so eine Eigenschaft, da komme ich gar nicht mit klar und es wird von der Chemie wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn jemand so tickt mit mir?
Also ich habe immer, oder was mich relativ schnell demotiviert, möchte man so ausdrücken, ist, wenn jemand zu stark ein Bewahrer ist. Ich meine, gerade im CX-Bereich haben wir unglaublich viele Programme, die seit vielen Jahren laufen und man weiß, man kennt diese Programme ja auch im Markt und spricht dann auch immer mal wieder mit Kunden, die bis jetzt nicht mit einem so eng zusammenarbeiten. Und ich bin dann schon jemand, der, das ist auch bei uns bei internen Diskussionen, da bin ich manchmal ein bisschen so der Buhmann, weil ich einfach sage, das ist ein solcher Bewahrer, der wird seine Einstellung nicht, der will auch nichts ändern. Der hat vielleicht auch zu großen Respekt, etwas in der Organisation zu ändern. Man muss ja auch sagen, das ist ja auch ein Risiko, das man eingeht. Also ich habe da schon Verständnis dafür. Nur da muss ich zugeben, dass ich dann mich auch relativ schnell zurückziehe und merke einfach, ich spreche gern mit den Personen, aber wenn ich es dann realistisch einschätze, nee, im Endeffekt soll es so weitergehen wie bisher. Das ist etwas, was mich dann immer etwas abschreckt. Mhm.
Matthias, du bist einer der wenigen Menschen, der in tatsächlich allen drei richtig großen Marktforschungsunternehmen, die global unterwegs sind, gearbeitet hat. Du warst bei Kantar, Infratest Kantar, dann warst du bei der GfK und du bist jetzt bei Ipsos.
Das ist richtig.
Gibt sowas wie ein Marktforscher gehen, das also so persönliche Eigenschaften von Menschen, die du eigentlich in jedem dieser Unternehmen getroffen hat oder wo sie sich sehr ähnlich waren?
Tatsächlich sind die Unternehmen sehr ähnlich und ich fand es so spannend, wie ich war ja damals, hieß ja noch Infratest Berg, du erinnerst dich, und dann Depot und TNS und so weiter. Ich habe ja zwischendrin auch noch mal externe Stationen gehabt, aber der erste große Wechsel war ja dann zur GfK. Und man hat ja so sein Bild gehabt über die GfK, vor allem ein bisschen so der München-Nürnberg-Clash, sage ich mal. Und bin dann da hingekommen und muss zugeben, dass ich total falsch lag. War ja mal so ein bisschen, ja, GfK, ein bisschen Behördenmentalität und was weiß ich, überhaupt nicht. Genauso wie bei Infratest oder bei jetzt, neugierige Forscher, interessante Persönlichkeiten. Ich meine, GfK damals am Standort Nürnberg waren 2300 Personen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da alles am Start und vor Ort. Da habe ich mich selber fast geschämt für meine Vorurteile, die ich da hatte. Und natürlich tickt jedes Unternehmen ein bisschen anders. Das eine ist etwas stärker strukturiert oder mehr Administration, ein bisschen weniger Administration. Ist übrigens auch ganz spannend, das immer im Gespräch zu vergleichen. Ich finde zum Beispiel Ipsos ist ein Unternehmen, das von der Administration nicht so viel macht wie andere. Trotzdem jammern alle drüber hier und sagen, ist so schlimm mit der Administration. Ich sage immer, geht mal woanders hin. Also von daher ist ganz spannend die Vergleich. Aber die Unternehmen sind ähnlicher, als man denkt, weil es ums gleiche Thema geht und das gleiche Thema, was die Leute anspricht und motiviert. Und das ist, sagen wir, die Klammer über diese drei Unternehmen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, aber bist du auch mal auf Kundenseite gewechselt?
Ja, tatsächlich. Ich habe ja begonnen, jetzt, wenn ich ganz kurz ausholen darf, ich bin ja von der Ausbildung Statistiker, sowas gibt es tatsächlich. Ja. Und habe dann auch damals Mitte der 90er bei Infratest in der Abteilung Statistik begonnen. Also wir haben Stichproben gezogen und gewichtet und große Stichprobenkonzepte für Bundestagswahlen und so weiter gemacht. Und dann wollte ich tatsächlich mit Kunden arbeiten. Also ich habe dann schon so nach 5, 6 Jahren die Lust verspürt, auch mit Kunden. Also
mit externen Kunden.
Mit externen Kunden, richtig.
Ja, genau.
Interne Kunden hatte ich natürlich. Und dann ganz offen gesprochen, ich habe mehrere Gespräche geführt und der Wechsel ist nicht zustande gekommen. Also man hat mich dann sozusagen als verlängerte Werkbank der Statistik, hätte man mich dann in der Kundenorganisation gesehen, aber das war ja nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich beschlossen, Infratest zu verlassen und bin in die Pharmaindustrie. War mehrere Jahre in der Pharmaindustrie, also auf Kundenseite. Und ich muss sagen, das war eine fast der wertvollste und beste Schritt, den ich in meiner beruflichen Karriere gemacht habe. Mehreren Gründen. Zum einen mal auf Kundenseite zu sein und auch zu verstehen, wie solche Organisationen, man hat, ist ja oft, wenn man so nur auf Tut-Seite ist, dann hat man oft so ein bisschen, wieso brauchen die so lange für die Entscheidung oder das sind ja oft ganz spannende Entscheidungswege. Oder wenn man, ich meine, das war ein amerikanisches Pharmaunternehmen, wir haben ungefähr 1000 Beschäftigte in Deutschland, 700 waren im Vertrieb. Was glaubst du, wer da die Ansagen in dem Unternehmen macht? Da macht nicht die Marktforschung die Ansage, sondern erst bei der Vertrieb macht die Ansage. So, die nehmen das gern zur Kenntnis, wenn es relevant ist, wenn nicht, dann so. Und so läuft es dann ab. Und das hat mir dann allerdings, da gab es dann einige Herausforderungen in dem Pharmaunternehmen und dann habe ich sozusagen den Weg zurückgefunden und dann hatte ich sozusagen, mein Profil war dann auch wert, sozusagen ins Kundenmanagement dann damals bei TNS zurückzugehen.
Würdest du sagen, du bist zu spät ausgestiegen, um auf Kundenseite zu wechseln?
Ich hätte es auch früher machen sollen, ja. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich meine jetzige Frau zu dem Schritt damals gedrängt hat. Also weil ich habe mich schon sehr wohl gefühlt und ich habe da auch tolle Dinge gemacht und es war für mich schwer vorstellbar, damals Infratest zu verlassen. Aber sie hat mir dann auch aufgezeigt, und es war jetzt kein Prozess, der jetzt nur 2 Tage gedauert hat, dass ich den Weg gehen muss. Und im Nachhinein betrachtet, du hast die beste Entscheidung, bin immer noch unglaublich dankbar. Und ja, also viel länger hätte ich auch nicht warten sollen, weil irgendwann ist man dann schon in der Spezialisten, in der Expertenecke, aus der man dann nicht mehr rauskommt. Und das ist natürlich unglaubliche Spezialisierung, wenn man komplexeste Stichproben zieht. Das Know-how habe ich noch in mir und das kann ich auch weiterhin einsetzen. Aber nur dieses Expertenwissen bringt dann natürlich nur bedingt weiter. Das ist halt eine Nische, die man bedient.
Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Customer Experience Management. Du hast gesagt, du bist ja vor 20 Jahren mehr oder weniger da übergeschwenkt auf dieses Thema. Und du hast das jetzt ja über ganz viele Jahre begleitet. Wie hat sich dein Blick auf diese Thematik über die Jahre geändert und wie hat sich vielleicht auch die Wahrnehmung in den Unternehmen zu dieser Thematik geändert?
Naja, man muss schon klar sagen, dass vor 20 Jahren das Thema transaktional war da noch nicht wirklich existent. Das war in Kinderschuhen und man hat das eigentlich auch noch. Es ging mehr so um die generelle Beziehung zu einem Kunden, die generelle Wahrnehmung der Marke und wie dann die Experience sich da widerspiegelt und sagen wir, die Erwartungen erfüllt. Das ist natürlich weiterhin das Thema, auch heutzutage. Daran hat sich nichts geändert. Aber natürlich, wie wir uns diesem Thema nähern, das hat sich natürlich extrem geändert. Und ich meine, wenn man allein, jetzt komme ich mit so einem fürchterlichen Schlagwort, das jeder im Mund nimmt, aber ich nehme es trotzdem im Mund, wenn ich an das Thema Multichannel denke. Das ist natürlich unglaublich, wie sich das gewandelt hat. Und da sehe ich auch heutzutage bei vielen Unternehmen teilweise auch Irrwege, die da eingeschlagen werden, weil man glaubt, dass die Zielgruppen tatsächlich, also es ist zwar ein großes Schlagwort, Multichannel, aber es wird nicht gelebt in den Unternehmen. Das stelle ich sehr oft fest oder stellen wir sehr oft fest. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir heutzutage unsere Unternehmen, unsere Kunden beraten, wie sie die Customer Experience ganzheitlich in einem Unternehmen auch unterbringen und leben. Und das ist schon, auch wenn man oft liest und sagt, ja, Customer Experience ist so wichtig und gibt's viele Artikel, wenn man dann mal reingeht in die Unternehmen und dann mal Interviews führt, jetzt vielleicht auch mit Leuten außerhalb der Customer Centricity Organisation, ist das gar nicht so der Fall. Die sind sehr stark in ihren Themen verhaftet. Da fand ich sogar, dass es vor 20 Jahren oft in den Unternehmen noch ganzheitlicher betrachtet wurde. Das sehe ich tatsächlich als Herausforderung.
Liegt es vielleicht daran, dass wir jetzt für jeden dieser Kanäle auch die Information schlichtweg haben? Also vor 20 Jahren hast du einfach ganzheitlich abgefragt, da hast halt mal vermutet, dass das so ist, aber jetzt hast du ja konkret die Information.
Absolut, ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Aber es ist halt natürlich eine extreme, extreme Priorisierung, Fokussierung. Man will natürlich alles verschlanken, Prozesse verschlanken und vergisst oft den Kunden. Wie kommt denn der Prozess denn draußen beim Kunden an? Ich habe erst vor ein paar Wochen ein aktuelles Beispiel bei einer Hotelkette gehabt, wo man gesagt hat, sicher, sehr schlanker interner Prozess. Für den Kunden durchaus ein Prozess, der würdig ist, abzuwandern.
Was ist denn dann für dich hast du ein Beispiel, wo du sagst, das ist jetzt ein Produkt oder eine Serviceleistung, wo du sagst, da ist einfach
da kommt alles Richtige zusammen. Das ist richtig gut. Das ist das, was ich den Inbegriff einer guten Experience nenne, konkret ausgedrückt und beschrieben.
Ich glaube, ich ganz am Anfang, wo du mich gefragt hast, ich habe 5 Minuten Zeit und ich muss sozusagen einen Kunden für mich gewinnen. Und da habe ich, glaube ich, schon das Wort Vertrauen in den Mund genommen. Und ich glaube, das sind so Themen Vertrauen, Fairness, Kontrolle. Das sind so Themen, die machen eine gute Experience aus. Die braucht man erstmal. Wenn man das nicht hat, wenn man das Gefühl hat, man ist Passagier. Das sind so grundlegende Dinge, die man benötigt. Dann gibt es natürlich noch Themen, dass man das Erlebnis individualisiert wird, dass es individuell wird, dass das Erlebnis auf einen zugeschnitten ist, dass man vielleicht auch Spaß an der Sache hat oder mit der Marke hat. Das sind natürlich dann Themen, die Begeisterung auslösen. Aber erstmal muss Vertrauen da sein. Und wenn man das Gefühl hat, man ist außer Kontrolle, das Unternehmen oder das Produkt oder die Dienstleistung übernimmt Kontrolle über deine Entscheidungen, das ist ganz, ganz fatales Zeichen. Und deswegen, wenn das erfüllt ist, glaube ich, dass man dann auch langfristige Kundenbeziehungen auf.
Wie sprichst du jetzt von Dienstleistungen? Weil da kann ich es komplett nachvollziehen, weil das ist ja im Prinzip was zwischen Menschen,
das sich dann entwickelt. Vor allem Dienstleistungen, selbstverständlich, ja. Aber auch Produkte. Schau, ich meine, du kaufst dir Produkte und dann bist du gezwungen, ständig neue Ladegeräte oder andere Dinge. Also du kannst ja auch über Produkt so gezwungen sein, dich an Dinge anzupassen oder Dinge mitzumachen. Da verlierst du die Kontrolle. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Das kann also einfach Produktebene sein und du gezwungen bist, Dinge zu tun, die du eigentlich so gar nicht machen wolltest und wo du ganz gerne merkst, naja, das war eigentlich von vornherein schon eingeplant und eingepreist, dass das passieren wird.
Ja, so wie Sonos, wo plötzlich dann die Software schlecht war und du kannst deine Musik nicht mehr anhören. Richtig. Ja. Wie schwierig ist es denn aus deiner Sicht für Unternehmen heute nicht nur guten, sondern wirklich herausragend guten Service zu liefern?
Ja, das ist schon herausfordernd und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das habe ich schon angedeutet. Ich befürchte, dass nicht jeder meiner Meinung ist. Aber wir merken in vielen, wir machen ja sogenannte Maturity Assessments. Mhm. Wenn die Unternehmen gehen und sprechen mal mit den Stakeholdern. Und auch wenn es jeder vor sich herträgt und sagt, Customer Experience ist Nummer 1, Client Centricity ist unsere Nummer 1, es ist leider nicht immer der Fall bei allen Stakeholdern im Unternehmen. Und deswegen eine solche überragende Customer Experience zu generieren, da muss auch das ganze Unternehmen dahinter stehen. Mhm. Und da gibt es auch interne Hürden, um diese zu erzeugen. Die zweite Herausforderung, das war jetzt eher interne Karriere. Wir haben natürlich eine unglaubliche Masse an Einflüssen, an Erfahrungen, an Experience, die wir jeden Tag erfahren. Das ist ja, jetzt reden wir wieder über die 20 Jahre. Man wird ja überflutet mit Experiences, und dort eine herausstechende, die wirklich einen berührt, die einen hängen bleibt, zu generieren, das ist inhaltlich einfach auch eine große Herausforderung aufgrund der schieren Masse. Und das ist, glaube ich, immer.
Wenn du jetzt ans nächste Jahr, also an 2026 denkst, wir zeichnen das ja noch in 2025 auf, welche 3 CX-Entwicklungen in unserem Umfeld werden aus deiner Sicht wirklich Impact auf die Unternehmen haben? Was wird sich da tatsächlich durchsetzen? Was wird da tatsächlich etabliert sein?
Ein Thema, das natürlich in aller Munde ist, wie ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz? Und wie nimmt das Ganze Einfluss? Und ich glaube, und wir beschäftigen uns sehr viel damit, und ich darf da vielleicht nochmal Werbung in einer Sache machen. Vor einige Folgen vorher im Podcast hast du an Markus mit ihm auch über das Thema künstliche Intelligenz, weil wir schon immer wieder die Gefahr sehen, dass wir die künstliche Intelligenz alleine loslaufen lassen. Und wir brauchen einfach die Verknüpfung mit der menschlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz kann uns so unfassbar viel helfen. Kann auch, ich muss sagen, ein gut gemachter Chatbot, der mir weiterhilft, finde ich großartig. Was ist dagegen zu sagen? Wenn aber der Chatbot die einzige Ressource wird, dann ist es herausfordernd, weil man natürlich irgendwann ans Ende der Leistungsfähigkeit des Chatbots. Und ich glaube, die Kombination aus diesen Themen ist wichtig. Ein Beispiel, ist jetzt schon 1-2 Jahre her, ich habe meinen Geldbeutel vermeintlich verloren, ich habe ihn dann wieder gefunden. Und da waren Bankkarten von 2 Unternehmen drin. Und ich habe bei der einen Bank mit einem Chatbot gesprochen, der am Ende mir mitgeteilt hat, sofern die Angaben richtig waren, haben wir jetzt die Karte gesperrt. Auf Wiederhören. Und dann denkt, ja, ist jetzt gesperrt oder nicht? Bei der anderen Bank war jemand Persönliches dran. Da ist auch erst, die Angaben sind alle über abgefragt worden. Aber es ist dann noch persönlich jemand rangegangen und hat dann über den Verlust der Karte hinaus mir Tipps gegeben. Hat gesagt, haben Sie an das gedacht? Haben Sie an das gedacht? Wo sind Sie? Sind Sie im Ausland? Und so weiter und so fort. Also eine ganz andere Experience. Und diese Kombination also es gibt ja unglaublich viele Nutzungsgebiete und Möglichkeiten. Das ist natürlich ein Trend, der ist unverkennbar. Und was uns umtreibt, ist, wie kann ich das sinnhaft und auch in kundenzentriert umsetzen und einbringen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Für 2026, wir haben auch gerade über das Thema Multichannel, das ist kein neues Thema, muss ich jetzt zugeben. Wenn du jetzt auf neue Themen raus willst, aber ich wiederhole es trotzdem.
Ja.
Weil einfach dieses Management, ob das jetzt aktive Touchpoints sind, passive Touchpoints sind, ob es Medien sind, ob es Kommunikation ist. Wir reden ja über Dutzende von Touchpoints, die ein Kunden haben kann. Und weiterhin diese Customer Journey sinnhaft zu bearbeiten, zu priorisieren, mit der internen, aber auch der externen Sicht zu bewerten. Das Thema ist aktuell wie eh und je und vielleicht noch aktueller, als es früher war. Ist kein neues Thema, aber in meinen Augen hat es nicht an Aktualität verloren. Und vielleicht ein drittes Thema, das ist jetzt staubtrocken, aber ich beschäftige mich inzwischen für in meinen Augen zu großen Anteil meiner Arbeitszeit mit dem Thema Datensicherheit. Und das ist vor allem im Bereich Customer Experience weiterhin. Ich meine, wir haben es mit personenbezogenen Daten zu tun. Wir haben es mit neuen, auch viele Unternehmen, die tätig sind. Es ist alles nur noch cloud-basiert. Wie werden die Daten verarbeitet? Wo werden sie gespeichert? Wo werden sie gehostet? Wie sind die Datenflüsse? Also das sind schon Themen. Das hört sich jetzt sehr trocken an und ist jetzt nicht besonders sexy. Aber das ist schon ein Thema, was uns wirklich signifikant beschäftigt.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Vor allem, zumal wir ja immer mehr aus diesen Daten rausholen wollen, damit wir daraus wieder bessere Anwendungen mit der künstlichen Intelligenz auch generieren können. Das setzt ja voraus. Oder die Customer Journey zu orchestrieren, setzt voraus, dass ich die Daten habe.
Ja.
Wie weit siehst du die Unternehmen übrigens in dem Thema Customer Journey Orchestration? Weil da wird auch immer wahnsinnig viel geredet.
Sehr unterschiedlich. Wahnsinnig unterschiedlich. Also sehr heterogen. Ich hatte erst vor 2 Tagen eine Angebotspräsentation beim großen Hersteller im Automobilbereich, sage ich jetzt mal. Und da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Und man sollte, ich war dann, ich möchte jetzt nicht sagen negativ überrascht, aber doch beeindruckt, in Anführungsstrichen, wie wenig man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Weil da ging es auch um das Thema, da wurde die Frage an mich gestellt, wie können wir die Relevanz unseres Centricities-Programm, wie können wir die noch weiter steigern? Und da ist ganz klar rausgekommen, dass eben die Customer Journey nicht ganzheitlich betrachtet wird, beziehungsweise einseitig betrachtet wird. Was ich gerade schon gesagt habe, externe Sicht, interne Sicht auf diese beiden Sichtweisen zusammenzubringen. Also ich sehe schon sehr heterogen. Da gibt es wirklich Unternehmen, mit denen man spricht, wo man sagt, wow, da kann ich noch davon lernen, muss man ganz klar sagen. Und es gibt dann doch auch relativ große Unternehmen und erfolgreiche, am Markt tätige Unternehmen, wo man sagt, ja, da ist ja noch viel mehr Potenzial. Da könnte man noch viel mehr rausholen. Mhm.
Ja, aber vielleicht steht Ihnen das auch manchmal gerade im Weg, dass Sie so groß sind, dass Sie Einheiten haben und dass das dann so schwierig ist, das entsprechend.
Also, entschuldige Peter, ohne den Namen zu nennen. Ich meine, wir arbeiten auch mit einem großen Mobilitätsunternehmen zusammen. Das Unternehmen an sich oder der Konzern besteht aus 20 Subunternehmen. Deswegen als super Punkt, den du angesprochen hast. Und wir haben da einmal hat die Ansprechpartnerin zu uns gesagt, ja, also wenn wir irgendein Thema haben, da sitzen erstmal 20 Leute am Tisch. Weil jedes Subunternehmen dann, und das ist natürlich dermaßen behäbig, und da irgendwas umzusetzen und voranzubringen. Also absolut relevanter Punkt, den du nennst, da steht sich, die Organisation an sich steht dem schon im Wege.
Diese kleine Serie, die ich jetzt da gemacht habe, beschäftigt sich ja mit Menschen, denen man auf der Succeed, also der Research und Insights Messe in Wiesbaden, persönlich begegnen kann. Ipsos ist Aussteller und du bist auch im Rahmen vom CX Summit vertreten, worauf ich mich schon sehr freue. Was macht denn für dich diese Messe, für dich persönlich, so wertvoll?
Es sind verschiedene Aspekte und verschiedene Personengruppen. Das eine sind natürlich erstmal die Kunden, die wir dort treffen können. Und was für mich das Spannende ist, und das ist ja insgesamt immer das Spannende, wenn du verschiedene Kunden zusammenbringen kannst. Und das ist dann, also was da für tolle Gespräche entstehen, die Messe in verschiedenen Ausprägungen gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und dann sind es natürlich Bestandskunden oder Neukunden und man kommt in wunderbare Gesprächsgruppen zusammen. Mhm. Und das macht natürlich riesigen Spaß und riesige Freude. Deswegen, also der Austausch an sich ist schon immer sehr spannend. Für uns als Ipsos, wo wir schon auch einen Fokus drauf legen, ist tatsächlich auch Talente zu finden. Es gibt schon viele Personen, jetzt teilweise auch noch Studenten oder auch Personen, die schon in der Branche tätig sind, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Also wir sehen das tatsächlich auch ein bisschen als Talentbörse, was wir schon aktiv auch angehen und aktiv nutzen. Und das Dritte, man muss ja schon zugeben, Peter, ich glaube, das kannst du bestätigen, es ist ja ein bisschen ein Familientreffen auch. Also wenn man natürlich, so wie ich auch, ein paar Unternehmen hinter sich gebracht hat, also man sieht da schon viele bekannte Gesichter in unterschiedlichen Rollen oder unterschiedlichen Unternehmen jetzt tätig auch. Und das ist natürlich auch schön, sich da wiederzusehen, aber auch auszutauschen. Und natürlich ist eine solche Messe auch ein Trendbarometer. Wie gehen andere Unternehmen, wie geht der Markt, wie gehen unsere Wettbewerber mit bestimmten Themen um? Deswegen, ich kann auch nur jedem empfehlen, sich im Vorfeld, ist ja eine unfassbare, also der CX Summit natürlich, aber auch ansonsten eine unfassbare Anzahl von Themen, die da vorgestellt werden, Präsentationen, Vorträge. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich da vorzubereiten und wirklich sich einen Fahrplan zu machen, weil eine so unfassbare Menge an Informationen, an Insights geliefert wird, wie auf keiner anderen Veranstaltung.
Abschließend habe ich jetzt noch eine Herausforderung für dich. Und zwar, die Frage habe ich mir geklaut, tatsächlich von einem der Podcasts, die ich selber sehr gerne höre, Hotel Matze. Stell dir vor, du darfst während der Succeed eine riesige Plakatwand direkt vor der Messe, also direkt beim Eingang, in Wiesbaden gestalten. Du bist völlig frei, was du draufschreiben kannst. Was würde auf dieser Plakatwand stehen?
Ich sage jetzt nicht den ersten Gedanken, der mir durch den Kopf schießt. Vielleicht sowas wie Staying Alive? Ich sehe schon, und das erfüllt mich mit Sorge, dass unsere Branche im Augenblick gerade etwas vor Herausforderungen steht. Ich möchte nicht sagen, in die Knie geht, aber schon vor Herausforderungen steht. Ich bin der festen Überzeugung, ich bin so lange dabei und ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Branche weiterhin Insights liefern kann. Die Art der Datenbeschaffung, die Art der Generierung hat sich natürlich geändert. Und da müssen wir auch neue Wege gehen. Da müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir vielleicht andere Quellen auch nutzen. Aber Verarbeitung der Insights, die Generierung der Insights, die wir ins Unternehmen bringen, da glaube ich weiterhin, dass das unser Kernstück ist und das, wofür wir gebraucht werden. Und ich glaube, deswegen Staying Alive, eine Branche im Wandel, seid alle dabei, zieht alle mit. Also ich glaube, das ist so gemeinsames Motto. Das treibt mich schon um, weil manche gerade so einen Abgesang machen und nur weil es in Zukunft macht das ja alles die KI. Nein, vielleicht holen wir viele Insights aus der KI. Aber die dann zu veredeln, das ist weiterhin unser Auftrag. Und da freue ich mich drauf. Und da muss man einfach offen sein und ich hoffe, dass da alle mitziehen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Matthias.
Das war Matthias Grund, Service Line Leader Customer Experience bei Ipsos Deutschland. Mehr Informationen zu Matthias wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback zum neuen Format Menschen in CX. Gerne per E-Mail an pirna@cx-talks.com oder direkt bei Apple oder Spotify Podcast in den Kommentaren. Weiter geht es bereits nächste Woche mit der letzten Folge der Menschen in CX. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dahin bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.